Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Herzlich willkommen zum aktuellen Lagebild. Heute eine Sonderausgabe. Julia bespricht gleich in der Meldung die Besonderheit, dass Quantum Systems jetzt deutsche Soldaten an Drohnensystemen ausbildet. Sehr spannendes Thema. Und Peter Tauber trifft im LVU, man könnte fast sagen, einen der großen Hoffnungsträger der Verteidigungspolitik in Deutschland, nämlich Florian Hahn von der CSU. Und die beiden sprechen darüber, was jetzt eigentlich bei der Bundeswehr entschieden werden muss, sollte es denn zum Regierungswechsel kommen.
Meldung.
Heute in der Meldung soll es um einen der führenden Drohnenhersteller hier in Deutschland gehen. Quantum Systems ist ein Unternehmen im Bereich unbemannter Luftfahrtsysteme. Es wurde am 10. Dezember vom Luftfahrtamt der Bundeswehr als Ausbildungseinrichtung für den Bereich unbemannte Flugsysteme zertifiziert. Nun hat das Unternehmen mitgeteilt, außerdem Ausbildungsprogramme für Bundeswehrangehörige anzubieten. Diese sollen dann sowohl den Einsatz als auch den sicheren Betrieb von Drohnen erlernen. Dass die Bundeswehr bei der Ausbildung ihrer Soldaten mit zivilen Unternehmen zusammenarbeitet, das passiert nicht allzu häufig und es ist deshalb eine ziemlich spannende Sache. Angeboten wird beim Gilchinger Drohnenhersteller nun eine zweistufige Ausbildung, also sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Drohnenpiloten. Quantum Systems liefert seine unbemannten Fluggeräte übrigens auch in die Ukraine. Diese dienen dort Aufklärungszwecken. Es sollen in den nächsten 2 Jahren 6 Millionen Euro investiert werden, um in der Ukraine Drohnen zu fertigen. Es werden in jedem Fall aber keine bewaffneten Drohnen hergestellt. Das Unternehmen ist nämlich vor allem bekannt für seine taktische Aufklärungsdrohne mit dem Namen Vector. Diese kann senkrecht starten und landen. Es ist vor kurzem auch bekannt geworden, dass das deutsche Heer eine Anschaffung von Vector-Aufklärungsdrohnen geplant hat.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Heute im Lagevortrag zur Unterrichtung Florian Hahn, einer der Schwergewichte in der Verteidigungspolitik in der Union. Florian, darf ich das so sagen?
Ja, wenn du nicht auf meine Körperfülle anspielst, dann gerne.
Ja, das wäre auch unzutreffend. Ich glaube, du bist ganz schön tratig. Wenn manch ein General dein Format hätte, dann machst du wahrscheinlich ein paar mehr Sporteinheiten als der eine oder andere.
Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, aber es ist, man könnte noch ein bisschen mehr tun.
Ja, das kann man ja immer. Und jetzt haben wir gleich schon die ersten wach gemacht mit diesem frechen Einstieg von mir. Wir wollen heute ein bisschen allgemein schauen. Die Lage, das wissen diejenigen, die sich mit Krieg und Militär beschäftigen, ändert sich ja manchmal schnell. Jetzt haben wir schon im Februar Wahlen. Alle hatten eigentlich auf den September geschaut. Was bedeutet das für die Verteidigungspolitik aktuell?
Das bedeutet für die Verteidigungspolitik, dass wir Wahlen haben in einem unglaublich spannenden Zeitfenster, nämlich quasi unmittelbar, nachdem die Administration in den Vereinigten Staaten so richtig loslegt. Das bedeutet auch, dass wir quasi, wenn die loslegen, noch im Wahlkampf sind. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch sehr schnell sprechfertig sein. Wir müssen sehr schnell aus meiner Sicht Koalitionsverhandlungen zum Ende führen und wir müssen sehr schnell dann auch das Verteidigungsministerium besetzen, denn die Amerikaner sind unser wichtigster Partner und da gilt es dann sehr schnell Gesprächskanäle aufzubauen und da sind wir gespannt drauf.
Jetzt ist es ja so, wenn eine Administration sich ändert, unabhängig davon, dass wir beide der Meinung sind, dass es ganz gut ist, wenn die sich ändert, nicht nur in dem Ressort, dann ist das aber auch mit Herausforderungen behaftet. Dinge werden angehalten, die schon im Laufen sind. Wo würdest du sagen, müssen wir auch ein bisschen darauf achten, dass wir den sanften Schwung, den man bei der Zeitenwende ja doch hier und da spürt, dass wir den nicht noch abbremsen, sondern wir wollen ja eher die Sachen beschleunigen, weil ganz viele einem spiegeln, wir müssen mehr tun. Wir tun zwar mehr als vor 2 Jahren, aber eben noch bei Weitem nicht genug. Schaut ihr da auch drauf, dass man eben jetzt nicht an der falschen Stelle bremst?
In der Tat, es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge, die zumindest richtig angelegt sind, dass die nicht abgewürgt werden, sondern dass die fortgesetzt werden und eine andere Geschwindigkeit bekommen. Denn das ist das, was natürlich notwendig ist. Und das ist auch das, was der Zeitenwende fehlt. Und das ist auch das, was dem Minister aktuell fehlt. Er benennt viele richtige Dinge, aber er kann sie entweder nicht umsetzen oder wenn, dann sehr zögerlich, gebremst vom eigenen Laden in der Hauptsache. Aber das muss angepackt werden. Dazu gehört beispielsweise die Investitionen in unsere Streitkräfte. Das machen wir aktuell jetzt auch in dieser Übergangsphase, beispielsweise in der Diskussion um 25 MIO-Vorlagen, wo wir uns versuchen, auch konstruktiv einzubringen und wo wir vorhaben, dann auch noch entscheidende Dinge jetzt noch am Ende der Legislatur mit auf den Weg zu bringen, zusammen mit der Rest Ampel Rot-Grün und wer dann auch immer noch mitmacht. Und das Zweite ist beispielsweise das Thema Aufwuchsfähigkeit dann auch weiter voranzubringen, dass der Minister zwar jetzt mit einem, sage ich mal, neu angestrichenen Freiwilligendienst auf den Weg gebracht hat und der Vorstellung des Fragebogens, aber das wird nicht reichen. Und darauf lässt sich aber aufbauen und das wollen wir auf jeden Fall anpacken.
Du hast ja schon zwei inhaltliche Dinge benannt, die 25 MIO-Vorlagen, weil da viele sagen, das müsste man erhöhen, den Betrag müsste man erhöhen, mit dem sich der Haushaltsausschuss dann beschäftigt, auf 50 oder sogar 100 Millionen. Und bei dem Thema Freiwilligendienst geht ja, wenn man der Union glauben darf, der Zug dann doch Richtung Kontingentwehrpflicht in einem ersten Schritt oder weiteren Modellen. Also da geht es dann eher darum, nochmal nachzuschärfen, schneller zu werden und mehr zu machen, als den Karren sozusagen völlig neu auf die Bahn zu setzen.
Absolut. Also wenn wir den ersten Punkt nehmen, nämlich das Thema Beschaffung, dann müssen wir einfach noch auch beim Beschaffen wirklich schneller werden. Wir haben zwar ein Beschaffungsbeschleunigungsgesetz in dieser Legislatur verabschiedet, das aber kaum zur Anwendung kommt. Wir haben aber nicht nur ein Gesetz oder du hast ja die Grenze für die Befassung des Parlaments angesprochen mit den 25 Millionen. Das sind einzelne Beispiele aus unserer Sicht von einer Gesamtreform, die notwendig ist. Wir haben dazu ein Papier erarbeitet mit über 60 Maßnahmen, die wir uns vorstellen können in 17 Bereichen der Beschaffung. Das ist also wohl vorbereitet, weil wir hier wirklich tatsächlich viel, viel schneller werden müssen. Also da geht was voran oder würde was vorangehen. Und das Zweite ist dann tatsächlich beim Thema Wehrpflicht. Wir sind der Meinung, wir brauchen, um aufwuchsfähig zu sein, um tatsächlich Abschreckung auch in Köpfen darstellen zu können, brauchen wir wieder eine Dienstpflicht. Und wie die dann sich genau darstellt, wird natürlich noch verhandelt werden müssen. Aber ich bin da sehr pragmatisch. Ich sage, das Einfachste wäre, die Wehrpflicht wieder einzusetzen. Dazu brauchen wir zwei Sitzungswochen im Deutschen Bundestag und eine Mehrheit. Dann können wir das schon mal auf den Weg bringen. Und ob sich daraus dann irgendwann noch eine allgemeine Dienstpflicht, wofür wir aber die Verfassung ändern müssten mit Zweidrittelmehrheit, was nicht so einfach ist, ob das dann irgendwann da drin mündet, das wird man sehen. Wichtig ist, schnell Aufwuchsfähigkeit generieren, denn wir müssen bis 2029 abschreckend sein. Hier glaube ich sozusagen der Zahl, die der GI in den Raum gestellt hat.
Und wir müssen ja wahrscheinlich nicht nur abschreckungsfähig sein, sondern wir müssen im Zweifel auch in der Lage sein, wenn die Abschreckung nicht funktioniert, erfolgreich zu kämpfen. Ich glaube schon, dass sich das nochmal in unserem Verständnis von Konflikten geändert hat, weil wir ja sehen, dass da eine Atommacht einen konventionellen Krieg im Osten Europas führt. Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, den man ja nochmal aufgreifen kann. Der Minister mit seinen Ansätzen steht ja allein auf weiter Flur. Der Finanzminister hat ihn hängen lassen, obwohl er selbst immer mal gerne eine Reserveübung macht. Und der Kanzler hat ihn auch im Regen stehen lassen. Also man fragt sich manchmal, was wie Pistorius da mit selber umgeht. Das ist aber nicht unsere Baustelle. Wie ist denn sichergestellt, dass bei einem Regierungswechsel derjenige, der dieses Ressort übernimmt, sicher sein kann, dass der Kanzler ihn dann auch unterstützt? Denn am Ende, wenn wir Zeitenwende ernst meinen, wird es ja nicht reichen zu sagen, der Verteidigungsminister und die Bundeswehr machen mal, sondern es wird ja eine gesamtstaatliche Aufgabe nicht nur aller staatlichen Ebenen, sondern auch der gesamten Bundesregierung sein.
In der Tat, also der Minister wurde von seiner eigenen seiner eigenen Gruppe, Fraktion im Regen stehen gelassen. Er hat für 24 10 Milliarden mehr gefordert und hat eine Milliarde gekriegt, die gerade mal die Lohnsteigerung abgedeckt hat. Er hat für den Haushalt, der jetzt gar nicht zustande gekommen ist, und daran ist ja die Regierung zerbrochen, aber er hätte für 25 7 Milliarden etwa gefordert und hat auch hier gar nichts bekommen. So, da hätte ich mir im Übrigen gewünscht, dass er einfach tatsächlich sein politisches Gewicht viel stärker in die Diskussion bringt und auch mal gesagt hätte, sonst kann man mit mir so nicht weitermachen, hat er nicht. Aber wie geht es in der Zukunft weiter? In der Zukunft kann es nur weitergehen. Eine Bundesregierung kann nur sich zusammenfinden, wenn in einer entsprechenden Koalitionsvereinbarung, einem Koalitionsvertrag auch klar drin steht, dass die Bundeswehr, dass unsere Sicherheit ausreichend finanziert wird. Und das sind nicht 2%, sondern das muss deutlich mehr sein. Wir müssen auch weg nur davon, nur Zahlen zu erreichen, unter Heranziehung von, weiß ich nicht, Leistungen, die das Familienministerium bietet und andere Bereiche, sondern wir müssen endlich dazu kommen, zu einer anderen Denke. Und die Denke muss sein, Deutschland muss seine Fähigkeiten, zu denen es sich verpflichtet hat, erfüllen können. Und wir brauchen absolut Readiness und nicht nur Pläne.
Wir sind uns da wahrscheinlich einig. Wir haben das ja auch jetzt hier nicht zum ersten Mal besprochen. Wir kennen uns ja noch auch aus meiner Zeit im Ausschuss und als Staatssekretär. Und jetzt war ich ja auch mal CDU-Generalsekretär. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass man Wahlen erst gewinnt, bevor man Positionen verteilt. Unabhängig davon werden ja unsere beiden Parteivorsitzenden auch darüber sprechen, wie sie sich eine künftige Bundesregierung vorstellen. Ich will jetzt gar nicht spekulieren, wer es dann sein könnte, aber ich will von dir mal wissen, glaubst du, dass die Union das Haus für sich zurückfordern muss, egal mit wem sie koaliert? Oder glaubst du, das wird Spielmasse sein und wir erleben, dass dann ein Grüner, ein Roter oder jemand anderes Minister wird?
Also ich habe schon den Eindruck, dass CDU und CSU und beide Parteivorsitzenden großen Wert auf das Thema Sicherheit legen, wissen, dass das eines der drei zentralen Themen auch der nächsten Legislatur wird, neben dem Wirtschaftswachstum und der Frage, von was Deutschland in Zukunft lebt und neben der Frage, wie wir das Thema Migration auch lösen können und alles, was damit zu tun hat, ist Sicherheit unter den absoluten Top 3. Und deswegen ist natürlich aus meiner Sicht automatisch dann auch das Verteidigungsministerium eines der zentralen Ministerien, die für uns von Interesse sein müssen. Aber, lieber Peter, du weißt es ja auch, in den Koalitionsverhandlungen, das entscheidet sich ganz zum Schluss in der letzten Nacht unter den im Zweifel 3, 4 entscheidenden Personen. Und da kommen manchmal auch Überraschungen bei rum. Aber ich würde mich schon freuen, wenn es bei der Union landet.
Wir leben in der Lage, aber ich glaube, da müssen wir gemeinsam darauf dringen, dass das nach Hause kommt sozusagen. Heute war es ein bisschen parteipolitischer, ihr merkt es, aber das muss man ja mal sagen, es ist der Podcast von Charlie Delta Uniform, dem wehrpolitischen Verein, der der Union nahesteht. Und deswegen habt ihr das heute sicher ausgehalten. Ich bedanke mich bei dir, Florian, fürs Gespräch. Wünsche dir viel, viel Erfolg im Wahlkampf, auch ein bisschen Freude. Ich komme ja aus Hessen und Alfred Drecker hat gesagt, Wahlkampf kommt von Kämpfen. Theodor Heuss hat gesagt, nun siegt mal schön. Wie auch immer, such dir das passende Zitat, greif weiter an. Und ich freue mich, wenn wir dich nach der Wahl in Berlin wiedersehen mit einer starken Stimme für die Bundeswehr.
Ja, vielen Dank, Peter, und Horridor.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 18. Dezember 1914 kam es zum Kampf um Naulia. Wo liegt das eigentlich? Das ist im Süden Afrikas. An der Grenze zwischen Deutsch-Südwest und der portugiesischen Kolonie Angola begannen militärische Auseinandersetzungen zu einem Zeitpunkt, bei dem Portugal und das Deutsche Reich noch gar nicht im Krieg miteinander waren. Was war die Ursache? Das Deutsche Reich strebte mit den Portugiesen einen Nicht-Angriffspakt an, um sich gegen mögliche Angriffe aus dem Süden durch britische Truppen zu wappnen. Ein deutscher Beamter, begleitet von 4 Offizieren der Schutztruppe, machte sich auf den Weg nach Angola, um dort Verhandlungen zu führen. Dort angekommen, trafen die Deutschen auf eine portugiesische Einheit. Es kam zu einem kurzen Feuergefecht, in dessen Verlauf 2 Offiziere und der Beamte den Tod fanden. Die überlebenden Offiziere wurden inhaftiert und dann von Garnisonssoldaten in der Haft ebenfalls ermordet. Als Reaktion auf diese Vorfälle plante das Deutsche Reich eine Strafexpedition, die dann im Oktober 1914 vonstatten ging. Die Deutschen stellten ein Bataillon aus 500 Mann auf, um nach Angola einzumarschieren und griffen im Dezember das Fort Naulila an. Obwohl die Schutztruppe zahlenmäßig unterlegen und von der langen Anreise erschöpft war, konnte sie im Laufe des Gefechts schnell die Oberhand gewinnen. Die Portugiesen mussten die Waffen strecken. Geschätzt 150 Männer fanden im Verlauf des Gefechts den Tod. Die Deutschen hatten im Vergleich zu den Portugiesen mit 31 Gefallenen deutlich geringere Verluste zu beklagen. Bis heute erinnert übrigens ein Denkmal in Namibia an die deutschen Gefallenen dieser Strafexpedition. Das Deutsche Reich erklärte Portugal dann am 9. März 1916 offiziell den Krieg. Da war Deutsch-Südwestafrika längst verloren.
Und das war das Lagebild für diese Woche. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein paar Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Für Sorgen, Anträge und Nöte, Feedback in jeder Form bitte eine Mail an obk@charliedeltauniform.de. Und wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder ab Mittwoch, jeden Mittwochmorgen um 6 Uhr. Frisch in eurem Podcast-Player. Bis dahin, macht's gut. Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform mit Sicherheit Union e.V.